Es ist ein besonderes Fluggerät. Es gibt nicht viele davon. Es gibt mehr Astronauten als Zeppelin- oder Luftschiffpiloten.
Ach.
Ist schon mal was ganz Besonderes. Und dann gibt es im Moment 3 fliegende Luftschiffe in Deutschland. Davon ist 1 hier stationiert und 2 am Bodensee. Mhm. Dann gibt es noch 3 in Amerika. Und das war es mehr oder weniger.
Das
Luftschifffahrt ist schon was Spezielles. Und ich glaube, das macht die Faszination aus.
Ich will mal sagen, was wir beide, Frank und ich, heute geschaffen haben, dank unserer Vorgänger. Dadurch hatten wir die Möglichkeit ja auch nur, macht einen verdammt stolz.
Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen, gerade Ihnen, ganz persönlich. Der Podcast für diese Stadt, das Original, mit fantastischen Gästen, die Essen ja schon heute fit machen für morgen, die an unsere Stadt glauben, in Politik, Wirtschaft, Sport, Ehrenamt und Luftfahrt. Ja, abonnieren Sie uns direkt jetzt, dann meldet sich die nächste Folge automatisch. Sie verpassen nichts. Zugegeben, für diese Episode mussten wir einmal die Stadt verlassen, ganz knapp rüber nach Mülheim, denn dort liegt der Flughafen Essen-Mülheim. Aber das ist in diesem Fall völlig okay, denn meine Gäste kommen ja seit Jahrzehnten regelmäßig rüber nach Essen. Nicht mit der Bahn, nicht mit dem Bus, sondern oben am Himmel. Wir treffen im Hangar das Geschäftsführungspaar der WDL-Gruppe, der Westdeutschen Luftwerbung, ein Ehepaar. Und schon die Gründer waren ein Paar, mit Theo Wüllenkemper und Inge Bachmann. Ein Paar, das an die Luftfahrt geglaubt hat, nicht nur in Form von Luftschiffen, sondern auch als Airline. Wer zum Beispiel in Deutschland morgens die Welt gelesen hat, die Zeitung, der hatte wohl ein Exemplar in der Hand, das von unserem Flughafen aus bereits geflogen war, weil die in Kettwig gedruckt wurde. Es gibt so viele unglaubliche Geschichten. Fangen wir vorne an. Luftschiff Theo, der Hangar aus Fichtenholz. Viel zu besprechen. Sie treffen jetzt Barbara Majerus Peilo und Frank Peilo. Aktuell geben die beiden dem neuen Zeppelin NT eine Heimat. Hätten Sie die Geräusche erkennen können, unterscheiden können, ohne hochzuschauen? Also ist es der Zeppelin oder ist es Theo?
Selbstverständlich.
Was ist der Unterschied?
Theo hat so ein sympathisches, leises Brummen. Und man braucht nicht in den Himmel zu schauen, man erkennt ihn halt.
Erkannte ihn. Und der Zeppelin ist jetzt, ist der lauter, leiser, anders?
Nee, lauter nicht, der hat andere Frequenzen.
Also es sind andere Geräusche, weil der hat mehr Motoren. Also der ist ja deutlich wendiger und moderner, muss man sagen, als unser Rentner Theo.
Hinter Geräusch und Zeppelin-Heimat, diesem Hangar, steht die WDL-Gruppe, die Westdeutsche Luftwerbung. Wo ist der Zeppelin erstmal? Ich dachte, es geht so los mit der Erdbeersaison.
Na, jetzt geht's los am 15. Mai.
Am 15. Mai?
Die kommen, ich sag mal, frisch geduscht zurück und legen los.
Vom Bodensee?
Vom Bodensee.
Ach, spannend. Ja, da sitzt dann die Firma Zeppelin. Also, um alle Themen zu besprechen, das sage ich eigentlich bei jeder Folge, ist die Episode zu kurz. Aber ich glaube, es war noch nie so wahr wie in diesem Fall. Wir können über Theo sprechen, auch den menschlichen Theo dahinter, den Gründer, über den neuen Zeppelin, den neuen Hangar, in dem wir gerade schon waren, der immer noch nach Holz riecht, nach all den Jahren, nach Fichte. An diese bunte Fluggeschichte hier auf dem Flughafen. Ihre Geschichte natürlich als Geschäftsführerpaar. Also, Sie hätten schon eine Menge zu erzählen, ne?
Ja, bestimmt.
Vielleicht kommen wir wieder. Also, fangen wir aber erstmal an. Wie lang ist denn so ein Flug, wenn ich in Zeppelin einsteige, wie lang ist so eine kurze Reise?
Ja, wir sind 45 Minuten bzw. eine Stunde geflogen. Mhm. Und jetzt der moderne Zeppelin gibt es, glaube ich, ab halbe Stunde die Flüge bis zu 90 Minuten.
Dann versuchen wir uns mal an diese kurze Zeit zu halten. Dann könnte man nämlich die Folge ja wunderbar bei einem Rundflug über Essen und Mülheim hören.
Ne? Sehr gut, ne? Sehr gut.
Fantastisch.
Es ist ein Geräusch, ja, wie ein großer Rasenmäher über der Stadt. Beim Rasenmäher würden natürlich, wenn der Nachbar wieder dran ist, alle mit den Augen rollen. Hier ist das ja was anderes. Sie schauen hoch, also wir unterbrechen ja den Alltag. Wir gucken nicht mehr aufs Handy, wir bleiben kurz stehen und gucken hoch. Seit so vielen Jahrzehnten, was ist die magische Faszination?
Gott, halt die Größe des Luftschiffes. Das Luftschiff ist halt ja ein Sympathieträger und die Kinder, ob jung, ob alt, jeder guckt hoch und freut sich daran.
Ja, ich glaube, das ist so. Es ist ein besonderes Fluggerät. Es gibt nicht viele davon. Es gibt mehr Astronauten als Zeppelin- oder Luftschiffpiloten.
Ach.
Das ist schon mal was ganz Besonderes. Und dann gibt es im Moment 3 fliegende Luftschiffe in Deutschland. Davon ist 1 hier stationiert und 2 am Bodensee. Mhm. Dann gibt es noch 3 in Amerika. Und das war es mehr oder weniger. Ja. Das wird immer mal wieder probiert, getestet. Aber Luftschifffahrt ist schon was Spezielles. Und ich glaube, das macht die Faszination aus.
Was denken Sie, wenn Sie Leute beobachten, die hochschauen?
Wir haben es früher selber gesehen, wenn wir mal mitgeflogen sind, sind über Gärten geflogen, alles steht, der Grill bleibt ungeachtet und alles starrt nach oben. Ne?
Und Sie schauen von oben nur in Gesichter?
Ja.
Man winkt sich zu, man kann das ja dann auch gegenseitig sehen.
Ja. Staunen Sie noch?
Ja, ja sicher. Jedes Mal, wenn man noch in die Halle reinkommt.
Ja. Aber auch wenn der Zeppelin jetzt kommt, am 15. Mai, ist für uns bewegende Momente, ne? Ja, das muss man immer sagen.
Das ist ein Highlight.
Das Unternehmen gibt es seit 1954, die Luftschiffe ja auch schon seit über 50 Jahren. Gerade geben Sie der Firma Zeppelin eine Heimat. Empfinden Sie das auch so, dass Sie sich im Grunde um ein Wahrzeichen kümmern, das auch den Menschen dieser Städte gehört?
Ja, schon.
Auf jeden Fall.
Helmut Rahn gehört ja auch allen.
Ja, genau.
Ja, so ist
das. Ja, das beansprucht ja auch das Ruhrgebiet so ein bisschen für sich, ne?
Ja. Wie ist das sortiert? Sie waren mit Theo als WDL, also mit Ihrer Firma unterwegs. Mittlerweile betreibt die Firma Zeppelin mit Sitz am Bodensee diesen Zeppelin NT. Neue Technologie.
Neue Technologie.
Ja, also Luftschiff. Sie bieten die Infrastruktur. Oder erklären Sie kurz, was macht die WDL jetzt noch für den Zeppelin?
Wir bieten die Infrastruktur. Also wir vermieten unseren Hangar im Winter für das Luftschiff von NT oder DZR. Und wir geben den Raum für Rundflüge. Und man muss sagen, das ist ja ein faszinierender Standort für jeden, der hier irgendetwas macht. Mhm. Wir haben 5 Millionen Menschen auf engstem Raum. Wir haben wahnsinnig viel kulturelle Angebote und jetzt haben wir auch wieder ein Luftschiff, was fliegt. Und ich sag mal so ein bisschen, nach meiner Sicht gehört es auch hier hin.
Wenn ich hier mit Ihnen fliege, 14 Plätze, glaube ich, sind es aktuell.
Bei NT, genau.
Ja, 14 Plätze. Zeppelin NT. Wird der Zeppelin und Theo damals auch, wird er an irgendeinem Punkt etwas langsamer? Gibt es eine Art Höhepunkt auf der Reise, wo man sagt, das lohnt sich eigentlich am allermeisten?
Also was sehr faszinierend für die Menschen ist, ist so die Gegend Baldeneysee, muss man sagen. Aber auch Duisburger Binnenhafen, das sind schon so Dinge, wo man die Komplexität von solchen Gegenden auch sieht.
Zollverein.
Ja.
Ja.
Ich glaube, die lange Route führt sogar am Flughafen Düsseldorf vorbei.
Ja, genau. Das ist auch interessant.
Also Sie können mit dem, jede Drohne würde abgeschossen, Sie können mit dem Zeppelin in die Nähe.
Man spricht das im Luftraum ab. Ja. Und wenn jetzt nicht gerade Gott weiß, wie viel Trouble dort herrscht, dann freuen die sich auch. Dann macht man über die Start- oder Landebahn einen tiefen Überflug. Auf dem Tower wird geklatscht und die Leute freuen sich. Also das ist so, aber das geht wirklich nur, wenn nicht zu viel Flugverkehr gerade ist.
Mhm. 30 Minuten Essen City liegen bei 350 Euro pro Person, glaube ich. Längere Routen kosten dann auch schon mal mehr. Das ist nicht billig. Warum ist es preiswert, sagen Sie? Wie steigen die Menschen aus? Merken Sie, dass die Gäste irgendwie verändert sind?
Es sind sehr, sehr hohe Betriebskosten. Sei es Helium, sei es Personal, sei es aber auch Wartung, technische Überprüfungen. In der Luftfahrt ist es anders als beim Pkw. Pkws sind auch kontrolliert, aber die Luftfahrt ist Gott sei Dank und auch richtigerweise nochmal deutlich mehr kontrolliert.
Mhm.
Das war für uns auch ein Grund, warum wir nicht mehr geflogen sind. Zum einen, weil unser Luftschiff nach 10 Jahren, also es ist ja damals beim Sturm Ela zerstört und dann haben wir es neu aufgebaut.
2014.
Mhm. 2014. Und es war nach 10 Jahren auch ein bisschen in die Jahre gekommen, muss man sagen. Es war immer noch sicher gut überprüft.
Mhm, der Theo.
Aber es hätte ein Vermögen gekostet, das weiter fliegen zu lassen. Man muss sich vorstellen, 3 Luftschiffe in Deutschland. Das ist bei den Behörden auch exotisch.
Keine Routine halt.
Genau.
Verstehe. Und trotzdem nochmal, wenn Sie die Menschen aussteigen sehen, merken Sie, dass sich da was getan hat?
Ja, ja. Sicher. Die sind alle heliumkrank. Die sind, die freuen sich und sind glücklich und unterhalten sich und die freuen sich. Pure Freude. Und das steckt auch an, wenn man die Menschen dann beobachtet und macht uns auch glücklich.
Heliumkrank.
Heliumkrank, ja.
Sie haben noch die normale Stimmhöhe.
Ja.
Jetzt sind wir schon bei Theo. Blimp.
Prallluftschiff.
Ein Prallluftschiff. Genau. Und Blimp ist dann die englische?
Ja.
Die englische Version oder Ausdruck.
Wie wichtig, also wie emotional ist diese Verbindung? Ist es ein Kind oder was fühlen Sie? Denn er steht ja im Grunde neben uns in diesem riesigen Hangar.
Ja, da treffen Sie mich ins Herz. Also das ist wie ein Familienmitglied. Und darum auch nach dem Sturm Ela, wie das Schiff zerstört wurde, haben wir sofort auch weitergemacht. Und Frau Bachmann hat gesagt, wir machen weiter, was sonst? Und dann wurde die Hülle neu gebaut. Und das ist fantastisch, das kann man gar nicht mehr nochmal wiederholen. Also das ist einzigartig.
Sagen Sie irgendwas zu ihm, wenn Sie ihn sehen und mal allein sind mit ihm?
Ja, soweit jetzt
soweit
nicht.
Soweit ist noch nicht.
Aber so aber, guten Morgen oder so.
Nein, aber wenn
man... streicheln Sie mal über die Oberfläche.
Aber das Luftschiff Theo war immer der zentrale Punkt der gesamten Unternehmensgruppe. Es war nicht der größte Punkt, aber das Luftschiff war immer der zentrale Mittelpunkt. Eben weil es auch ein bisschen exotisch ist. Flugzeuge gibt es viele. Aber so ein Luftschiff ist eben doch wie ein Kind am Ende, ne?
Und eine faszinierende Werbefläche, was mich ja im Herzen berührt hat. Man sieht noch leicht den Sparkassenschriftzug.
Das stimmt.
Haben Sie nicht ganz runtergekriegt?
Stimmt. Nee, wollten wir auch nicht.
Also
wir haben jetzt nicht so riesig geschrubbt, muss man sagen. Ne? Aber die Sparkasse war natürlich ein langer Kunde auch.
Ja.
Ne? Ich glaube, wir sind über 3 Jahre für die Sparkasse. Es war ja jetzt nicht die lokale Sparkasse. Sondern
der ganze Verband.
Der ganze Verband. Ja, es war ja kein preiswertes Unterfangen, muss man auch sagen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber ich erinnere mich, als wir das erste Mal oder das erste Jahr geflogen sind, bin ich dann zum Verband. Dann haben wir nach der Saison resümiert, war gut, war super. Dann sagten mir die verantwortlichen Damen und Herren seinerzeit, wir haben noch nie so viel Anrufe bekommen, schöne, positive Anrufe, wie bei dem Luftschiff.
Ja.
Für unseren Hubschrauber ruft keiner an, für die Litfaßsäulen, die Plakatwände ruft keiner an, aber das Luftschiff. Und das Schöne ist eigentlich, man nimmt es nicht als Werbung wahr. Man sieht einen Exoten am Himmel, da steht was drauf, das nehme ich zur Kenntnis und es bleibt in Erinnerung. Die Reizüberflutung in Magazinen, Social Media, da ist ja schwierig mit Werbung in der heutigen Zeit, muss man ein bisschen sagen.
Ja, ne? Klar, aber das macht so laut. Ne?
So ein Luftschiff ist schon...
sympathisch.
Ja, vielleicht ist auch diese Langsamkeit auch schon so ein Ausdruck von Luxus, oder?
Ja, also ganz bestimmt, man ist entschleunigt.
Ja.
Und wir haben einen Luftschiff-Piloten gehabt bei uns, der Theo geflogen ist. Der ist früher in der DDR MiG geflogen.
Ja.
Also der kam aus...
Jachtfliege.
Ja, ja, genau. Die
zweifacher Schallgeschwindigkeit so
ungefähr. Kampfflugzeuge, ja.
Und ist dann hier mit 50 Stundenkilometer übers Ruhrgebiet getuckert.
Ja.
Den Arm raus, wie beim LKW, so ein Tracker.
Aha.
Und er sagt... Das ist das schönste Fliegen für mich. Nicht eine MiG, der ist viel geflogen in seinem Leben. Aber er sagt, das Luftschiff ist eben das. Und er war auch darin verliebt.
Ach schön. Viele Menschen haben wahrscheinlich erstmal gar nicht verstanden, warum Theo nicht mehr fliegt. Wann war für Sie klar, dieser Moment, dieses Luftschiff, das so viele kennen, das wir so lieben, das wird nicht mehr fliegen?
Im Prinzip nach der Erfurt-Tour, das war die letzte größere Tour, da waren wir
zu Gast, ne? In Erfurt.
Zu Gast in Erfurt. Ja. 2 Wochen, glaube ich, sind wir da für die Buga seinerzeit geflogen.
Bundesgartenschau, ja.
Genau.
Aber dann war klar, Pilotenmangel ist da, weil das ist nochmal was anderes, also als bei NT. NT rekrutiert selbst, das konnten wir nicht. Wir haben ja eine sehr enge Zusammenarbeit mit NT auch in der Pilotenausbildung gehabt.
Zeppelin, ja.
Aber da musste man ganz klar sagen, es geht nicht weiter.
Fällt Ihnen schwer, ne?
Ja, absolut. Das muss man ganz klar sagen.
Also, wahrscheinlich wie ein Haustier einschläfern zu lassen, weil es einfach nicht mehr geht.
Ja, genau. So ist so, ne? Wir kriegen ja heute noch viele Nachrichten und die sagen, Mensch, können wir nicht nochmal versuchen, irgendwie, aber.
Wir schubsen noch hoch.
Geht nicht, ne? Ja, ist eine tolle Zeit, ne? Also auch die Vergangenheit, ne? Viel in USA, viel in Japan geflogen, also wirklich weltweit, ganz viel Europa und eigentlich zu der Boomer-Zeit, Ende der 70er bis Ende der 80er oder sogar bis Mitte 90, kaum in Deutschland, also wenig in Deutschland.
Wie kam denn
also Deutschland schon, aber wenig in Mülheim.
Wie kam denn Theo dorthin, erstmal in die USA? Wird er dann zusammengepackt? Luft raus und?
Luft raus, Container
okay,
und da drüben wieder aufpusten.
Okay, ja. Größer als Theo sind Sie. Sie haben ja alle überlebt, muss man ja sagen. Also Sie sowieso, Barbara. Sie sind seit 1969 Teil dieser Historie. Sehen Sie eigentlich nur heute und die Zukunft, wenn Sie jetzt hier beispielsweise durch diesen Hangar gehen? Oder sehen Sie auch noch mal ein bisschen manchmal sich als Auszubildende 1969?
Na gut, sowas vergisst man natürlich nicht. Aber ich will mal sagen, was wir beide, Frank und ich, heute geschaffen haben, dank unserer Vorgänger, dadurch hatten wir die Möglichkeit ja auch nur, muss ich schon sagen, macht einen verdammt stolz. Wir haben ein Stück Tradition, Pioniergeist weitergegeben sozusagen. Ja. Ja, soll für die Zukunft etwas geschaffen werden, was wir auch gemacht haben. Ist eigentlich unser Ziel gewesen auch. Es geht weiter hier, wenn Zeppelin da ist und NT hier seine Runden dreht, hat eben halt Luftschiff Theo auch einen würdigen Nachfolger gefunden. Mhm. Und die Bevölkerung, die Menschen freuen sich und haben nach wie vor Spaß daran.
Wir sagen, wir sind der guten Vergangenheit auch ein bisschen was schuldig. Ne? Ich meine, andere legen sich irgendwo auf eine Insel oder das ist nicht unser Ding. Und wir sagen immer, manchmal gucken Inge und Theo von oben runter und sind vielleicht auch ein bisschen stolz, dass es sich so entwickelt hat, weitergeht und man daran festhält. Ne?
Da müssen wir kurz erklären, Theo Wüllenkemper und seine Frau Inge Bachmann, auch da schon ein Geschäftsführungspaar, das hier die Geschicke geleitet hat, als mal als Pioniere vorangegangen ist und sie jetzt wieder als Paar diese Geschichte fortschreiben. Oh, witzig, ein Riesenzufall, kann man nicht. Wann haben Sie denn gemerkt, Herr Beilo, ich arbeite hier nicht nur mit, ich trage das hier mit. Ich lebe und diese ganzen Mythos, Sie sprechen ja selbst schon fast von einer Art Verpflichtung.
Ja, also ich kannte das Unternehmen natürlich auch schon lange, bevor ich hier angefangen habe. Und das war auch für mich faszinierend. Also wenn man überlegt, 55 gegründet mit einem Doppeldecker. Mhm. Hinten dran stand Haribo macht Kinder froh oder Radio Jasper aus Essen. Da wurde Bannerschlepp noch geflogen.
Ja. War der erste.
Und innerhalb kürzester Zeit starteten hier jeden Tag 50 Flugzeuge und zogen diese Werbebotschaften in
das ging nur um die Werbung, ne? Da saß keiner
nur,
drin.
Es ging nur um die Werbung. Es gab damals allerdings auch Keuchhustenflüge. Fotoflüge,
für
es war ja, es durfte ja nicht jeder fotografieren von oben. Da hatte die WDL auch ein großes Standbein, aber auch Keuchhustenflüge für Kinder, weil der Druck in 300 Meter, das war gut für die Krankheit.
Ach so, jetzt verstehe ich langsam. Ja, okay, da brauchte ich ein bisschen. Keuchhustenflüge, Kinder, die hochflogen und genau. Eine Erleichterung in der Lunge hatten.
Okay. Ja, genau. Mhm. Dann kamen Inselflüge,
statt
Zeitungsdienste.
Statt Berge, ne? Also wir haben uns zu helfen gewusst im Ruhrgebiet.
Ja. Exakt.
Und was Inge und Theo da aufgebaut und geleistet haben, Wahnsinn. Wahnsinn. Und das in der Luftfahrt, 55 gegründet, mit Lufthansa und LTU.
Ja.
Sonst gab es keinen. Theo Wüllenkemper war einer der ersten Privatleute, die ihren Flugschein wieder bekommen haben nach dem Krieg.
Unfassbar. Ja, da komme ich gleich gern nochmal drauf. Würde zu gerne erstmal bei Ihnen bleiben. Wie haben Sie denn als Paar zusammengefunden? Wann sind Sie eingestiegen ins Unternehmen?
2014 eigentlich, so als mehr oder weniger Berater.
Ach, gerade erst?
Ja, ist noch nicht so lange.
Okay, das habe ich jetzt gar nicht
gemacht. Aber ich habe vorher schon immer für die WDL gearbeitet.
Ja.
Ja, und dann eigentlich 2014.
Man weiß nämlich persönlich gar nicht so viel über Sie. Sie halten das schön raus. Ich kenne jeden Blutwert von Theo. Oh. vom Luftschiff. Aber Sie halten sich da raus. Was muss man denn als Paar an Eigenschaften haben oder jeweils? Einfach erstmal als Paar. Um das hier zu überstehen. Denn Sie haben ja privat wie beruflich immer diese Verantwortung.
Ja.
Was muss man da mitbringen?
Man muss gleich ticken, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ja, die Wellenlänge muss stimmen, aber einer hat den Hut auf.
Wer ist das bei Ihnen beiden?
Frank.
Ja?
Auf jeden Fall.
Aha, wir haben beide den Hut. Jeder hat einen halben auf.
Ja, schon. Aber es kann nicht sein, dass der eine Hü, der andere Hot sagt.
Ja.
Und nein, wir sind immer auf einer Linie.
Zumindest am Ende nehme ich mal an, auch wenn Sie mal Dinge zu besprechen haben. Wer ist denn so ein bisschen mehr Typ Visionär und wer ist vielleicht ein bisschen mehr Typ Taschenrechner?
Der Visionär ist Frank, definitiv.
Und Sie sagen, warte mal, ein bisschen, guckst du, rechne es mal durch?
Och nö, Finanzminister ist er auch. Nein, es passt schon.
Ich merke schon, das ist eine echte Harmonie, ne?
Ja, total, ist so. Aber ist auch ein gemeinsames Ziel, den Hangar bauen, den Flughafen zu retten, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Ja.
Das ist ja die Grundlage von allem. Ne?
Ja. Ja, das Ziel ist klar, Ihnen beiden.
Ja, genau.
Was kann denn Ihre Frau, was Sie nicht so gut können?
Sag nicht ruhig. Koch kann
ich. Nein, ruhiger und gelassener ist meine Frau.
Ja, ach wirklich?
Ja, ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig, Hat manchmal kein Verständnis für Bürokratie und diese behördlichen Sachen. Ne? Da sage ich immer, das muss schneller gehen. Kann nicht sein.
Ich ziehe da schon mal eher ein bisschen an der Reißleine, heißt es beim Luftschiff, um ein bisschen Dampf abzulassen.
Verstehe. Das Luftschiff Theo, der Name Theo, war kein Zufall. Wir haben drüber gesprochen. Der Gründer der westdeutschen Luftwerbung, Theo Willenkemper, ein Mann, der mit Süßwaren angefangen hat, mit Kaffee angefangen hat und dann wirklich als Luftfahrtenthusiast mit Lufthansa und LTU gemeinsam als drittes Unternehmen überhaupt wieder eine Lizenz bekam nach dem Krieg. Schwebt der Mann für immer und überall um sie herum hier?
Ja.
Doch schon. Genauso wie Frau Bachmann auch. Also die beiden... Ja. Hier im Eingang haben wir ja auch dieses Porträt vom
Uwe Bleil. Dieter Bleil.
Bleil. Mhm. Der hat das noch eine Kohlezeichnung gemacht. Und das war eigentlich das faszinierendste Bild, was mir von Anfang an immer gefallen hat. Und zwar zeigt das die beiden beim Erststart unseres ersten Luftschiffes 1972.
72.
Und da kamen auch die Charaktere, will ich nicht sagen, so die Eigenschaften raus. Theo Willenkemper enthusiastisch guckt, jetzt startet er, und Frau Bachmann eher zurückhaltend. Hoffentlich geht das alles gut. So, und dieses Foto haben wir also hier nochmal Porträt, also zeichnen lassen, und hängt hier vorne im Eingang. Und das schwebt eigentlich hier über allem.
Ja.
Bringt auch so eine gewisse Seele hier rein.
Ist die Verteilung bei Ihnen beiden ähnlich?
Nee.
Würden Sie ähnlich gucken auf diesem Foto, wenn Sie...
Ja, doch, wir würden ähnlich gucken, glaube ich.
Jeweils?
Ja, doch.
Aber die Frau Bachmann war der Finanzminister.
Definitiv, ja.
Also. Das war zu Beginn, bevor es Luftschiffe gab, ein Flugunternehmen. Also wie Lufthansa und LTU auch. Also
genau.
Mit mehreren Standorten, zum Beispiel auch in Düsseldorf? Oder wie war das auf?
Nee, zunächst nur in Mülheim.
Ja, hier?
Ja, und dann sind wir 74 Düsseldorf gegangen, haben dort eine Zweigstelle quasi eröffnet und haben dort die Halle 4 gemietet.
Aha.
Mit Fokker F27 haben wir angefangen.
Und welche Ziele hatten Sie da angeflogen?
Fokker F27 wurde von der LTU gekauft, die alte Fokker.
Ja.
Und da haben wir zunächst von hier, von Mülheim, Zeitungsflüge gemacht. Das heißt, die Welt wurde damals in Kettwig gedruckt.
Ja.
Dann kamen die LKWs abends hier rübergefahren. Maschine beladen und gegen 20 Uhr ging die raus nach Hamburg.
Ach.
Und brachte die Zeitungen, ne?
Ja.
Zum Verteiler.
Unglaublich.
Ja,
das musste alles, es war ja unglaubliche Geschwindigkeiten auch, ne? Und eine Zuverlässigkeit,
die sie da brauchten. Ja, klar.
Sie hatten ja die Welt an Bord.
Wir hatten die Welt an Bord, richtig.
Na, es wurde ganz viel Werksverkehr geflogen.
Dann auch für Airbus Toulouse später hin.
Es gab in der Spitze über 30 Verkehrsflugzeuge. Bei der WDL Aviation, später auch in Köln.
Wie kam es dann zur Luftwerbung, also zum Luftschiff, auch aus Werbegründen?
War das weil die Bannerflugzeuge eine Höhenregulierung bekamen. 55 bis 65, sage ich jetzt mal 67, waren die Höhen 300 Meter. Dann wurden die geändert auf 600 Meter.
Und
dann machte dieses schmale Band nicht mehr so viel Sinn. Heute sind wieder 300 Meter.
Mhm.
Und dann hat Theo Willenkemper gesagt, Mensch, Werbung am Himmel ist schon cool, ich möchte das weitermachen. Und dann hat er mit dem ersten Luftschiff experimentiert, das war noch geschartert von der deutschen Luftschiffreederei.
In Krefeld.
Und das war noch mit Wasserstoff gefüllt.
Mhm. Ja, da hat die Welt ja auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht
mit Wasserstoff, ja. Ich sag jetzt mal, Lakehurst war noch nicht ganz so lange her zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und dann hat er gesagt, nee, Wasserstoff, ich versuche mal ein bisschen mit Helium.
Ja.
Dann hat die WDL wirklich das erste eigene Luftschiff konstruiert und gebaut, diesen Blimp, mit Helium gefüllt. Ja, und dann nahm die Geschichte ihren Lauf. Also es sind insgesamt 6 Luftschiffe gebaut worden.
Mhm. Wer war der erste Werbekunde?
Wieküler. Wieküler Pilz aus Wuppertal.
Bier war immer...
Aber da stand zunächst auf der Hülle Männer wie wir. Und da gab es diesen Slogan, Männer wie wir, Wieküler Bier, dann mit den 3 Musketieren.
Okay.
So, und da stand erstmal Musketier drauf. Aber jeder guckte nach oben, Musketierbier kennt keiner.
Ja.
So, und dann wurde das Schiff bemalt, wurde damals noch bemalt, nicht beklebt.
Ja.
Und da kam dann Wieküler drauf. Ja, und dann hatten die ordentlich zu tun in Wuppertal, dass sie mit der Produktion nachkamen.
Das war so das Bier, das Flügel verleiht sozusagen.
Richtig, ja, genau. Das war das erste Flügelbier. Ja. Ja, und der Gag war natürlich nachts auch die Leuchtwerbung, die Laufschrift.
Ach, das hatten
Laufschriften,
hab ich noch nicht
gesehen. Zweiseitig von beiden Seiten, je 9000 kleine vierfarbige Birnen
so
drauf. Nee, noch kein LED.
Nee, war noch, also keine,
so weit war das
ja,
noch.
In der Tat. Ach ja, okay, wie auf der Kirmes im Grunde.
Und ja, dann war eine Laufschrift drauf und manchmal auch Nachrichten später mit Köpi Duisburg. Die haben also dann auch so Herzchen gesendet.
Jetzt,
also
jetzt provozieren Sie mich natürlich. Haben Sie sich gegenseitig mal irgendeine Nachricht da drauf gestrahlt?
Nee.
Sie haben das nie privat genutzt?
Nein, nein.
Das werde ich jeden Abend gemacht.
Aber das war natürlich dann so ein bisschen schon die ersten Animationen.
Ja,
also da gab ja nichts Digitales, musste man sagen. Da war alles über Lochstreifen programmiert,
ja, ja,
dass die Birnchen da oben auch entsprechend leuchteten. Ne? Aber das war natürlich, ich kann mich selbst als Kind erinnern. Also dann flog der Wickhüter hier übers Ruhrgebiet, dann sah man diese die drei Musketiere mit ihren Schwertern fechten auf dem Luftschiff. Ne?
Ja.
Also das war schon damals Hightech. In der Werbebranche, muss man ganz klar sagen. Ne?
Ach toll.
Nur der Computer, das hieß natürlich Bandmaschine noch damals, wenn dann nachts umgerüstet wurde und die gingen zum Nachtflug raus, wurden erstmal die Sitze ausgebaut, um Gewicht zu reduzieren. Und dann kam die Bandmaschine rein. Das war so ein Riesenteil und hatte 150 Kilo. So, damit also diese Laufschriften abgespielt werden konnten.
Konnte keiner mehr sitzen, außer der Pilot. Ne? Werbung oder Gäste.
Ja, genau.
Und die Botschaft saß.
Ja.
So. Wir bleiben mal bei dieser Art von Hightech und sprechen über den Hangar. Wir waren da drin, früher die grüne Raupe und jetzt ja diese Prachtlocation, nicht nur für Luftschiffe. Also ne, zum Glück ja nicht nur, wir können sie alle nutzen. Beschreiben Sie kurz, was steht hier auf der Wiese?
557 Tonnen Holz.
Fichtenholz.
Fichtenholz Tonnen. Aus der Eifel und aus dem Sauerland. In 407 Sekunden in deutschen Wäldern nachgewachsen.
Da muss ich kurz mal nachschmecken. Das haben Sie mir gerade schon gesagt. Ich glaube es Ihnen einfach, 407 Sekunden dauert es, wenn das ja. Holz nachwachsen soll, verteilt im Grunde auf alle deutschen Wälder.
Ja, wir haben es nicht selber errechnet, sondern das haben die verantwortlichen Ingenieure gemacht. Weil das ist ja auch eine Botschaft von der Nachhaltigkeit.
Das zeigt dieses Ziel Nachhaltigkeit. Das genau. Haben Sie in vielen Bereichen hier umgesetzt.
Total. Ja. Wir haben DGNB-Zertifizierung, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in Gold. Wir haben den Deutschen Ingenieurbaupreis gewonnen. Wir haben viele Architekturpreise bekommen. Also gefühlt haben sich hier 1000 Architekten die Klinke in der Hand gegeben, um diesen Hangar zu sehen. Auch das macht natürlich wahnsinnig stolz. Fachwerkkonstruktion mit Holzdübeln.
Und wir hatten natürlich auch ein mega Planungsteam.
Ja.
Das waren 5 Leute. Und ich muss schon sagen, da wurde nicht auf die Uhr geschaut. Und wir waren da alle so richtig, richtig heiß dabei bei der Planungsphase.
Sie haben ja auch gesagt, über die Unternehmen, die hier gearbeitet haben, die haben das hier nicht wirklich als Baustelle begriffen, sondern die haben da einen Traum gelebt.
Ja, gerade die Leute, wenn ich den Namen sagen darf, von Frauenrat, die waren umwerfend.
Ja.
Da kamen die, als sie fertig waren, dann die Baggerfahrer und kamen zu uns, ja, ob sie sich verabschieden dürfen. Ja. Selbstverständlich. Und da haben wir eine große Packung Merci bekommen, weil die sich hier so wohlgefühlt haben, so einschließlich mit allem drum und dran. Ne?
Wann haben Sie brauchten im Grunde ja nur eine neue Halle. Wann haben Sie gesagt, okay, wenn wir jetzt schon neu bauen, dann bauen wir eine Sehenswürdigkeit?
Anfangs war es gar nicht geplant, aus Holz zu bauen. Wir haben gesagt, wir brauchen eine neue Luftschiffhalle, würden gerne die gleiche Art und Weise wählen. Ja. Vielleicht ein bisschen transparent. Und dann kamen die ersten Fachplaner und haben gesagt, wollte nicht aus Holz bauen. Dann haben wir gesagt, aus Holz? Ist ja ein bisschen wie Turnhalle, ne? Nee, und dann haben die uns wirklich überzeugt. Und ich sag, Nachhaltigkeit muss man lernen und man muss sich auf Nachhaltigkeit einlassen. Und heute sind wir stolz und glücklich, dass die Halle so ist, wie sie ist. Wir haben dieses Kalzippdach, wir haben 2 riesenflügelige Tore.
Ja, unfassbar.
Und das ist einfach beeindruckend, wenn man drinsteht, kathedralenartigen Eindruck. Und wie meine Frau schon sagte, dieses Planungsteam, die sind auch alle stolz wie Bolle und jeder kommt gerne her mit Kollegen, Freunden zu einer Führung. Es macht einfach Spaß.
Das ist ja auch schon fast wieder ein bisschen wie das Paar damals. Auch erstmal etwas machen, etwas bauen, etwas angehen, was vielleicht andere erstmal für verrückt halten.
Ja, das ist schon ein Stück weit so.
Was fällt Ihnen auf, wenn Sie in diese unglaubliche Halle gehen, in diesen Hangar?
Ach, man ist immer wieder überwältigt, wenn man da reinkommt. Auch wie vorhin, wie wir da reingegangen sind. Ja, ja, bleibt erstmal die Luft weg.
Und wenn man dann die Luft wieder hat, riecht sie nach Fichtenholz.
Ja, absolut, genau.
Total. Mhm.
Wird das immer so bleiben eigentlich? Sie wundern sich auch.
Wir wundern uns auch. Also wir sind 22 fertig geworden mit der Halle und es riecht genauso frisch wie am ersten Tag, würde man in der Waschmittelwerbung sagen.
Früher auf der grünen Raupe stand WDL-Gruppe drauf. Jetzt wissen wir durch den Podcast spätestens, es ist weiterhin WDL auch bei dem hölzernen Hangar. Was gehört noch zu Ihrem Geschäftsbereich? Was passiert hier auch drumherum?
Zu unserem Geschäftsbereich gehören Bürovermietung, Hangarvermietung für Flugzeuge, für privat, wie aber auch für die Flugschulen. Mhm. Denn wir haben hier am Standort in Essen-Mülheim zwei sehr renommierte Flugschulen, die bilden den Schwerpunkt der Verkehrspilotenausbildung in Deutschland.
Das wissen die wenigsten. Das kam einmal zufällig raus, als man, ich glaube, es war so ein bisschen aus dem Ökolager. Wie kann es sein, dass so eine Strecke, die man wunderbar mit dem Auto fahren kann, nämlich Essen-Münster, so häufig geflogen wird? Warum fahren die nicht mit dem Auto, bis dann rauskam, Entschuldigung, das sind wir bilden hier Piloten aus.
Das sind Schulungsflüge, genau, ja, genau, weil hier ist die Nachtflugausbildung begrenzt bis 22 Uhr. In Münster geht das rund um die Uhr. Okay. Deshalb fliegt man diese Strecke.
Ja.
Aber wir haben, ich sag mal, immer permanent hier am Platz 200 bis 250 Verkehrspiloten. Für ganz viele bekannte Fluggesellschaften.
Ja.
Und das weiß kaum einer. Wir haben hier Elektroflugzeuge. Das heißt, der erste Schritt in die Ausbildung, der wird hier auf einem Elektroflugzeug gemacht. Und man muss sich vorstellen, die fliegen nie in einem großen Flugzeug. Das wird nebenan in Kupferdreh im Simulatorzentrum gemacht oder hier am Platz bei der anderen Flugschule in einem Simulator. Ansonsten trainieren die nur auf kleinen Flugzeugen, bis die irgendwann dann, sag mal vorsichtig, auf die Menschheit losgelassen werden. Den Flugplatz gibt es seit 1925. Hier war das Drehkreuz der Rheinisch-Westfälischen Industriegesellschaft.
Ja.
Hier hat Lufthansa auch viel geflogen. Von Düsseldorf hat kein Mensch gesprochen.
Ja. Wie würden Sie sagen, Blick auf heute und morgen, wie etabliert, wie anerkannt ist der Flughafen heute, das, was Sie hier machen? Denn die Diskussionen regelmäßig sind ja unüberhörbar.
Also ich glaube, der Flughafen hat seine Berechtigung gefunden, ist auch durch die Politik akzeptiert. Es gibt den Beschluss, dass nicht mehr 2034 aufgehört mit dem Fliegen, sondern es wird weitergeflogen unter modernen Bedingungen. Ich hatte vorhin schon die Elektroflugzeuge. Aber man muss sagen, wir liegen hier mit diesem Flugplatz an einem Standort mit vielen Menschen drumherum. Wenn man darüber nachdenkt, dass es irgendwann mal Lufttaxis gibt, dass Drohnen immer wichtiger werden.
Dann kommt Ihre große Zeit.
Dann sind wir hier an der richtigen Stelle, weil hier sind Menschen. Wenn wir das in Dortmund aufbauen, fliegen wir nur in eine Richtung.
Ja, klar, nach unten, also nach links.
Fliegen ist sicherlich ein aufregendes Thema. Ne?
Ja.
Fliegen bewegt, nicht nur emotional, ganz wichtig ist auch von A nach B. Und das sollte man in der Diskussion um Flughäfen vielleicht nicht vergessen.
Genau so ist das. Und vor allen Dingen gehört auch noch dazu, dass wir unseren Erbbaurechtsvertrag verlängern konnten bis 2085.
Uiuiuiui.
So, und jetzt appellieren wir natürlich an die Medizin.
Dass sie den Vertrag 85 mit eigener Hand verlängern können.
Ja? Genau.
Womit beschäftigen Sie sich im Moment? Also klar, Sie sind ja jetzt, wenn der Platz gerade da ist, Zeppelin unterwegs ist, sind Sie auch eine sehr beliebte Veranstaltungslocation. Die Sparkasse war auch schon da.
Ja, ja.
In Corona-Zeiten waren Sie Autokino. Also ja. Welche Projekte beschäftigen Sie im Alltag?
Ja, also wir überlegen natürlich noch unsere Fokkerhalle drüben, das Bürogebäude, das wollen wir gerne ertüchtigen, erneuern, neu bauen. Also wir sind an dem Standort noch nicht ganz am Ende, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Ah, ja.
Aber wir machen sehr viele Veranstaltungen und wir sind eigentlich zu den Veranstaltungen gekommen, rein zufällig. Ich habe einen Befreundeten, der ist beim Film.
Mhm.
Der rief irgendwann an und hat gesagt, wir möchten gerne einen Film bei euch Teile drehen. Können wir dafür in die große Halle? mit einer Ju-52.
Der Junker der großen Maschine, ja.
Genau, und gedreht worden ist in der Tat Babylon Berlin.
Ach, ja.
Und dann haben wir gesagt, ja, okay, kein Thema. Und danach kam dann eine große Automobilfirma, die was machen wollten in der Halle. Dann haben wir schon so beim Neubau der Halle, als es dann klar war, es wird in Holz und so weiter, großes Tor, da war für uns klar, da werden noch mehr Leute kommen und wollen hier was tun.
Ja.
Und deshalb ist so die Symbiose aus Garage und Event-Location, aber auch das Ganze drumherum, Zeppelin, Flugzeuge. Ich sage immer, in den meisten Veranstaltungshallen mache ich die Augen zu und ich weiß nicht, wo ich bin. Mhm. Auch nicht, wenn ich sie aufmache. Wenn ich bin. Ja. Aber hier weiß man, wo man ist. Hier ist das Wahrzeichen Luftschiff, ich bin an einem Flughafen. Das ist schon ein bisschen was Besonderes.
Sehr schön gesagt, ja, kann ich gut nachvollziehen. Die Kohle ist weg. Merken Sie, auch weil Sie natürlich hier von einem Geist eines Pioniers umgeben sind und auch selbst ja auch Pioniere sind, die jetzt mal nichts mit Bergbau zu tun hatten, dass hier was Neues entstehen kann, dass es wieder eine Aufbruchsstimmung gibt?
Ja, also ich denke gerade vor dem Hintergrund neuer Technologien, sei es jetzt Drohnen, Luftfahrt im Allgemeinen, das ist schon so.
Normalerweise, und wenn wir jetzt mal auf die ganze Stadt schauen und die Aufbruchsstimmung, da stelle ich immer die Frage nach der Plakatwand. Jetzt, Sie haben eine viel schönere Wand. Sie haben viel mehr Fläche. Jetzt kleines Sparkassenlogo auf dem beispielsweise Zeppelin NT oder auf Theo hier nebenan. Wenn Sie die Gelegenheit haben, eine eigene Botschaft dann doch über der Stadt zu platzieren, schweben zu lassen, was würden Sie schreiben? Das kann ein Wort sein, das kann ein Satz sein. Was wäre Ihnen wichtig, dass wir, wenn wir hochgucken, nicht nur das Luftschiff sehen, sondern auch diese Botschaft?
Man wünscht sich Frieden.
Hm. Aber auch nicht zu resignieren, nicht alles schlecht zu reden, sondern irgendwo allem etwas Gutes abzugewinnen. Und wenn man Tatendrang hat, soll man den leben. Jetzt hatten wir sehr gute Voraussetzungen, unseren Tatendrang zu leben. Aber ich glaube, dass der Mensch wieder ein bisschen mehr zurückfinden muss, Visionen haben muss und egal wie, die auch versuchen umzusetzen.
Wenn ich das sagen darf, Sie haben hier vorgemacht, dass es geht. Barbara Majeros-Peilo und Frank Peilo, Dankeschön für Ihre Zeit. Das war sehr besonders.
Wir danken.
Wir danken. Es war ganz toll.
Ja, wir alle sehen diesen Hangar aus Holz von der A52 aus. Wir alle sehen den Zeppelin NT über den Dächern. Gönnen Sie auch Ihren Freundinnen und Freunden, mehr darüber zu erfahren. Und dieses wunderbare Ehepaar kennenzulernen, leiten Sie die Folge weiter. So leidenschaftlich, so bescheiden, auch so im Sinne der Sache, so voller Demut auch Ihren Vorgängern gegenüber. Eine tolle Begegnung. Und wenn Sie im Hangar sind, achten Sie mal drauf. Sie erkennen die Sparkasse noch deutlich als letzten großen Sponsor auf Theos Haut. Und wenn Sie da Gefühle entwickeln, rufen Sie gerne nochmal wieder an bei Ihrer Sparkasse. Sie haben ja gehört, was das auslöst. Ja, so positive Anrufe. Wir hören uns im Juni wieder. Die Sparkasse wünscht Ihnen einen wunderbaren Mai hier in unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.